der Ärztekrone-Podcast.
Mein Name ist Birgit Schmiedelos und ich freue mich heute, meinen Gast Magister Britta Blumenkron, Trainerin für patientenzentrierte Kommunikation und Expertin für Gesprächsqualität in der Medizin, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag und danke für die Einladung.
Frau Magister Blumenkron, Daten zeigen, dass 82% der Patientenklagen direkt auf Kommunikationsprobleme zurückzuführen sind. Somit wird es immer wichtiger, die Patientenperspektive einzubeziehen und vor allem ein gutes Beratungsgespräch zu führen. Inzwischen wissen wir, dass Worte wie auch eine gute Behandler-Patienten-Beziehung positive Wirkungen auf den Genesungsprozess haben. Daher gleich die Frage an Sie: Wie wichtig ist somit die Kommunikation im Umgang mit Patienten wirklich?
Effektive Patientenkommunikation ist ein Need to have und kein Nice to have. Was heißt das? Das heißt, gute Kommunikation ist für mich eine ärztliche Führungsaufgabe. Und das zeigen auch die Studien, die internationalen, die wir haben. Patientenzentrierte Kommunikation, wenn man das als Arzt, Ärztin anwendet, ist mit einer 62% höheren Wahrscheinlichkeit verbunden, dass der Patient die Behandlungsempfehlungen dann noch befolgt. Das heißt, wir haben eine bessere Adherence mit guter Kommunikation. Genauso schaut es aus mit der Patientensicherheit und mit Compliance. Und, das ist mir besonders wichtig, gute Gespräche sparen Zeit. Das sage ich nicht nur so, sondern das haben wir auch von Seiten der Studien belegt. Wenn man auf nonverbale und verbale Hinweise und Signale eingeht, reduziert das die Gesprächsdauer um 10-12%. Ich gebe zu, keine große Gesprächsersparnis, allerdings 10%. Und das Häufigste, was ich höre, wenn ich trainiere, besonders im Pflegebereich: Ich habe ja nicht die Zeit. Das heißt, es gibt eine Zeitersparnis und gleichzeitig mit der Zeitersparnis hat man um eine vielfach bessere Effektivität. Das heißt, meine Gespräche mit dem Patienten werden um 30% effektiver, heißt auf gut Deutsch, ich kriege um 30% meine Botschaft besser rüber. Und schließlich, gute Kommunikation ist auch gut für die Selbstresilienz für Ärzte selbst. Was meine ich mit Selbstresilienz? Die Widerstandsfähigkeit, mit Veränderung und Krisen umzugehen. Und wir wissen aus Studien, dass das wie kommunizierende Gefäße sich darstellt. Das heißt, wenn die Kommunikation zu Patienten gut läuft, simpel gesprochen, dann wirkt sich das auch auf einen selbst und auf das ganze Team aus. Also gute Kommunikation für die Selbstresilienz. Ich sage immer, das ist dann eine Win-Win-Situation.
Und was sind so die Stolpersteine und die größten Herausforderungen für die Ärztinnen und Ärzte im Praxisalltag?
Sehe ich zwei große Herausforderungen. Der eine Bereich, da blicke ich jetzt und gebe sozusagen den Ich mache den Schwenk, Kameraschwenk auf Arztseite und komme mit dem guten alten Paul Watzlawick. Sie wissen, man kann nicht kommunizieren. Und die zweite Watzlawick'sche Aussage: Wahr ist nicht, was A sagt, sondern was B versteht. Damit sind wir somit nicht auf der Ebene der Fachinhalte, die große Stärke von Ärzten, die Ebene der Fachinhalte, sondern wir betreten die große Ebene der Beziehung, der nonverbalen Ebene. Und die macht 93% einer Botschaft aus. Über die reinen Fachinhalte vermittle ich lediglich 7%. Das heißt, dieses Wahr ist nicht, was A sagt, sondern was B versteht, ist einerseits eine Feststellung, andererseits zeigen die Fakten auch, das ist die größte Ebene, wo Missverständnisse entstehen können und damit Herausforderungen. Das ist somit die eine Herausforderung und die zweite große Herausforderung. Und da lassen Sie mich jetzt den Kameraschwenk zu Patientenseite machen. Das ist die mangelnde Gesundheitskompetenz auf Patientenseite. Wir haben in Österreich ein Riesenproblem mit schlechter Gesundheitskompetenz. Mehr als jeder zweite Österreicher hat Probleme, Gesundheitsinformationen zu finden, verstehen, zu bewerten und anzuwenden im Sinne seiner Gesundheit. Das heißt, dass er oder sie für ihre Gesundheit die richtige Entscheidung treffen können. Wohlgemerkt, mehr als jeder zweite Österreicher. Das sind diejenigen, die Ihnen als Arzt, als Ärztin gegenüber sitzen. Was heißt das? Das sind Patienten, die Probleme haben mit der Menge an Informationen, die sie ihnen geben, die Probleme mit dem Verständnis an Informationen, für Informationen haben und die Probleme mit dem Erinnern von Informationen haben.
Wir sind ja jetzt im dritten Jahr in der Pandemie. Welchen Einfluss hat die Pandemie auf die Kommunikation und hat sich Ihrer Meinung nach durch Corona der Kommunikationsbedarf geändert?
Meine Erfahrungen aus den Corona-Kommunikationstrainings der vergangenen 2 Jahre zeigen eins. Der Kommunikationsbedarf ist gewaltig gestiegen. Warum? Ich habe da mehrere Thesen. These Nummer eins ist, das Virus macht uns Menschen unsicher. Wir leben in Zeiten der größten Unsicherheit. Das ist auch nochmal verstärkt worden durch die Schwierigkeit, wenn wir uns jetzt Kommunikation, den Anteil der Kommunikation anschauen, ist es noch verstärkt worden durch die Schwierigkeiten, nonverbale Kommunikation zu vermitteln bzw. zu erkennen. Ich erinnere jetzt nur und sage jetzt nur 3 Stichworte. Stichwort Maske. Wenn mein halbes Gesicht von einer Maske bedeckt ist, kann mein Gegenüber, können Sie schwer erkennen, lächle ich, wie schaut es mit meiner Mimik aus? Gleichzeitig auch hier im Gesundheitsbereich ein wichtiger Anteil Abstand. Meiner Beobachtung zufolge ist, dass zum Beispiel die nonverbale Kommunikation im Sinne von Berühren, Handauflegen, ein wichtiges Werkzeug der Pflege im intramuralen Bereich, weggebrochen. Und nicht zuletzt das Thema Lautstärke. Da komme ich wieder auf die Maske. Maske schluckt ganz viel an Lautstärke. Und ich komme jetzt übrigens gerade auf dem Weg hierher, habe ich mir ein Weckerl beim Bäcker gekauft. Da ist groß auf dem Plexiglas gestanden, bitte laut sprechen. Wenn ich jetzt mit der Maske unverständlich gesprochen habe und ich dafür statt einem Brioche-Kipferl irgendwas anderes bekommen habe, schmeckt es mir vielleicht, aber ist nicht schlimm. Im Gesundheitsbereich kann das zu massiven Missverständnissen führen, gerade wenn wir uns auch überlegen, im Krankenhaus zum Beispiel, im intramuralen Bereich oder im Reha-Bereich, dass die Bevölkerung eher ein älterer Altersdurchschnitt ist. So, zurück zu den nächsten Punkten. Warum ist der Kommunikationsbedarf so gewaltig gestiegen? Das ist auch, weil die Ebenen verschwimmen. Wir haben immer so 2 Hüte auf. Wir haben unseren beruflichen Hut auf und wir haben unseren privaten Hut auf. Die Ebenen sind verschwommen, gerade für Gesundheitsfachkräfte und für Ärzte. Es ist schwer, sich abzugrenzen. Sprich, die Angst, das Virus mit nach Hause zu nehmen, ist da und macht was. Und damit komme ich zum dritten Punkt, überall dort, wo wir persönlich berührt sind, sind Emotionen ins Spiel. Und die Emotionalisierung ist gewaltig gestiegen mit der Pandemie. Die Emotionalisierung, stelle ich auch fest, lässt sich auch in einer Polarisierung stark beobachten. Eine Polarisierung von Standpunkten, von Meinungen und von Informationen im sozialen Netz, Stichwort Fake News. Das heißt, zusammengefasst habe ich diese 3 Begriffe geprägt, von der Pandemie zur Emotionie und Infodemie. Und das alles ist ein schweres Gebräu, wo der Kommunikationsbedarf für Ärzte massiv gestiegen ist.
Die Pandemie hat schwerwiegende Folgen mit sich gebracht, aber auch Fortschritte ermöglicht, zum Beispiel so wie die Digitalisierung in der Medizin. Telemedizin, wie zum Beispiel Telefon- und Online-Konsultationen, kommen inzwischen immer mehr zum Einsatz und ersetzen das klassische persönliche Gespräch. Können Ihrer Meinung nach Informationen und Empathie überhaupt online vermittelt werden?
Also erstens mal möchte ich das nur bekräftigen, was Sie gesagt haben. Die Pandemie sehe ich nicht nur, dass das nur Nachteile gebracht hat jetzt im Kommunikationsbereich. Da sehe ich quasi ein Glas halb voll oder halb leer. Und ich sehe auch die Vorteile. Und ein Vorteil, den ich da deutlich sehe, die Corona-Krise war für die Zustimmungswerte für die Digitalisierung im Gesundheitsbereich gewissermaßen ein Turbo. Das heißt, Telemedizin ist hier ein Ausweg. Und das sieht man auch an der Zustimmung, an der gestiegenen. Wir haben Umfragewerte, 71% der Befragten Telemedizin begrüßen. Das waren damals schon in der Pandemie 2020 eine Umfrage unter 1000 Personen. Wohlgemerkt, Klammer auf, 29%, wenn man das subtrahiert, lehnen Telemedizin nach wie vor ab, Klammer zu. Also ich sehe auch viele Vorteile. Und zu Ihrer Frage jetzt mit Empathie und dergleichen. Ich erinnere mich gut, dass ich im März 2021 ein Führungskräftetraining an der Donau-Uni gemacht habe mit 24 leitenden Ärzten online. Und ich habe hier auch mit Schauspielpatienten gearbeitet. Das heißt, die Ärzte haben ihre Gesprächstechniken, die ich ihnen vermittelt habe, dann am lebenden Objekt simpel geübt und das online. Hätten Sie mich gefragt, vor 3 Jahren, ist sowas möglich? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich hätte gesagt, nein, wie soll das möglich sein? Und glauben Sie mir, es ist möglich.
Ich glaube, dass bei ganz vielen Dingen wir nicht geglaubt haben, dass die möglich sind. Das ist wirklich ein großer, großer Vorteil, egal von Kindern bis zu Erwachsenen, dass die Pandemie uns da hier sehr die Augen geöffnet hat oder neue Möglichkeiten aufgezeigt hat.
Ja, und es ist letztlich so, was wir da gerade sehen, dass die klassische Veränderungskurve, wir sind alle einem Change unterworfen. Und im klassischen Change Management habe ich die Kurve mit dem Tal der Tränen. Also ich muss erst da ganz unten ankommen im Tal der Tränen, um dann wieder zu sehen, was gibt es für Vorteile und was kann ich davon mitnehmen. Das ist einer davon. Wovon ich allerdings abrate, wenn wir jetzt Stichwort Telemedizin haben, die klassischen Konsultationen, glaube ich, können eine wirkliche Erleichterung und auch eine berufliche Erweiterung im Spektrum, im ärztlichen Spektrum sein. Wovon ich abrate, sind das Überbringen schlechter Nachrichten online. Also das, was man als klassische Kommunikationstechnik Breaking Bad News nennt, davon rate ich online ab. Überbringen schlechter Nachrichten im Onkologiebereich, im Palliativbereich und dergleichen. Wird übrigens auch an der Uni so gesehen, dass das nicht online unterrichtet wird, vermittelt wird. So, und zum letzten Stichwort und der Frage, kann man überhaupt Empathie lernen? Ist ja fast eine Frage, die online unabhängig ist. Kann man Empathie online vermitteln? Ich werde das auch immer von meinen Studenten gefragt an der Uni und die Antwort ist eindeutig und ziemlich klar, ja, es gibt empathischere Menschen und weniger empathischere, so ist es, so wie es sympathischere und unsympathischere Menschen gibt. Was man aber jeder Mensch lernen kann und was ich auch als Lehrende und Trainerin vermitteln kann, das ist dieser kognitive Anteil an Empathie. Das heißt, mit welchen kognitiven Werkzeugen ich Empathie meinem Gegenüber vermittle. Und das ist lernbar.
Sie haben jetzt gerade über Empathie gesprochen. Da möchte ich jetzt gerne Albert Camus zitieren. Der hat nämlich einmal gesagt, es gibt keine Freiheit ohne gegenseitiges Verständnis. Für mich ist ja Empathie und Verständnis sehr eng miteinander verbunden und gerade derzeit sind die Wörter Freiheit, Verständnis, Zwang, Impfpflicht ja in aller Munde. Was raten Sie Ärztinnen und Ärzten für die Kommunikation mit impfskeptischen Menschen?
Meine These lautet, die Ärzte sind die Gatekeeper in der Impfkommunikation. Warum sage ich das? Das sage ich, weil wir ganz klar den Vertrauensindex haben, wem Menschen vertrauen. Und da hat die Pandemie auch einiges geändert. In Zeiten der Corona-Krise und Pandemie haben wir und stellen fest, ein hohes Vertrauen der Bevölkerung in Ärzte, in Wissenschaftler und in Gesundheitsfachkräfte. Gleichzeitig haben Politiker und Journalisten an Vertrauen verloren. Und hier setze ich an. Hier setze ich an, warum? Weil die Gründe für die Impfskepsis sind vielfältig bei Menschen. Das wichtigste Argument für mich ist, dass rund 20% der Österreicher Schwierigkeiten mit Impfinformationen haben. Das sind bitte in Zahl 1,35 Millionen Menschen da draußen haben Probleme, die Information, die sie rund ums Impfen bekommen, überhaupt zu verstehen. Da bin ich wieder Stichwort bei der mangelnden Gesundheitskompetenz und die geht einher mit mangelnder Impfkompetenz. Und die Folgen sehen wir. Was sind denn die Gründe, warum Menschen skeptisch sind? Sie haben Angst vor möglichen Nebenwirkungen. Sie fühlen und behaupten, dass die Impfung nicht sicher genug sei. Sie wollen sich lieber auf ihr Immunsystem verlassen, Stichwort Herbert Kickl und Co. Migrationshintergrund übrigens spielt keine Rolle bei dieser Skepsis, beziehungsweise eine untergeordnete Rolle. Und ein Punkt, wo ich ansetze, eine Umfrage, die ich hochspannend gefunden habe, es war eine Gallup-Umfrage, wo man festgestellt hat, dass 39% der Befragten sich von der Gesellschaft ungerecht behandelt fühlen. Das heißt, die haben wenig Vertrauen ins System. Und wenn ich jetzt anknüpfe und sage, Ärzte sind für mich der Gatekeeper, das persönliche Gespräch, die genießen ein hohes Vertrauen, dann ist das der Hebel. Das heißt, der Hebel über Vertrauen. Man könnte es auch so formulieren, bei Unsicherheit und Unklarheit fragen Sie Ihren Arzt. Ist übrigens etwas, wo die Ärztekammer ja zuletzt auch angesetzt hat mit der Forderung, dass das Gespräch abgegolten wird höher, das ärztliche Gespräch. Der zweite Hebel, der hier anzusetzen ist, ist bei der Gesundheitskompetenz. Das heißt, wie vermittle ich die Information, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber Probleme mit dem Verständnis hat und mit dem Erinnern hat. Da komme ich jetzt zu, breche ich es jetzt runter auf meine Empfehlungen, das heißt die Kommunikationswerkzeuge, wie vermittle ich? Effektive Techniken, das heißt, steigen Sie mit einer Frage ein. Ärzte sind immer sehr rasch mit Erklären, mit Information, fragen Sie. Mit Einsteigen mit einer Frage, das ist dann dieser Abschnitt im Englischen Ask, dann die Information teilen, das ist der Abschnitt dann der Technik Tell, und dann wieder mit einer Frage, wie die Info angekommen ist bei meinem Gegenüber, was es noch zu klären braucht, das ist dann wieder der Abschnitt Ask. Die Technik heißt Ask, Tell, Ask. Und auch einfache Sprache. Ich unterrichte das an der Uni, da nennt man es hochgestochen Plain Language. Ganz simpel, halten Sie sich mit Fachausdrücken zurück, halten Sie sich mit Fremdwörtern, langen Schachtelsätzen, Konjunktiv, Heti, Vari, Deti zurück. Einfache, kurze Hauptwortsätze mit möglichst wenig Fachausdrücken. Und wenn man es runterbricht, weil wir hier in einem Podcast sind und nicht in einer Uni-Vorlesung, einer langen, weniger ist mehr. Und abschließend eines, und Sie haben vorher gehört, ich unterscheide hier zwischen Impfskeptikern und Impfgegnern. Hier auch meine klare Empfehlung für alle Ärzte, ein Impfgespräch mit Menschen, die die Impfung aus Überzeugung ablehnen und deklarierte Gegner sind, sage ich, bringt nichts. Ersparen Sie sich Ihre kostbare Zeit, hier nützt kein Aufklärungsgespräch.
Sie haben gerade erwähnt, weniger ist mehr. Was sind denn die Bedürfnisse des Patienten? Worauf soll der Arzt besonders achten? Was muss er über seinen Patienten wissen?
88% der Patienten wünschen sich, dass man mir zuhört. 84% wollen im Anschluss an den Arztbesuch genau wissen, was sie zu tun haben. Ich will wissen, was zu tun ist. Und fast genauso viel sagen, und dass man sich ausreichend Zeit für mich nimmt. Das ist eine Umfrage vom Gesundheitsministerium gewesen, 2016, Erwartungen an den Haus- und an den Facharzt. Und das hat sich auch in der Pandemie bestätigt. Wir haben aus dem Corona-Jahr 2020 eine interessante Umfrage, immerhin auch 1000 Leute befragt. Und hier zeigt sich eins. Ja, noch einmal, das, was Ärzten immer so wichtig ist, die fachliche Kompetenz, zweifelsohne ist die wichtig. 97% der Befragten ist die fachliche Kompetenz wichtig. Und wohlgemerkt, ebenso vielen, ebenfalls 97%, ist wichtig, dass, Zitat, mein Arzt mir zuhört. Und 94%, dass er sich ausreichend Zeit für mich nimmt. Also zuhören und Zeit nehmen, das ist das, was die Bedürfnisse sind und wonach sich Patienten, sage ich jetzt mal, fast hochtrabend sehnen. Um das jetzt auch von Zahlenseite noch zu unterlegen und belegen, wir kennen die berühmt-berüchtigte Picker-Studie, die damals zum Ergebnis gekommen ist, und immerhin bitte 100.000 entlassene Spitalspatienten wurden da gefragt. Sie haben jetzt gerade das Spital verlassen. Was war es, dass Sie sagen, Sie sind zufrieden? Was macht die Gesamtzufriedenheit aus? An der Uni gefragt kommen die Studenten immer, ob das Essen gut war und ob es ein Fernseher am Zimmer gibt. Nein. 60% der Gesamtzufriedenheit hängt von der Gesprächsqualität von allen im Büro, im Gesundheitsbereich Tätigen ab. Also 60% der Gesamtzufriedenheit macht der Gesprächsanteil und die Gesprächsqualität aus.
Das sind beeindruckende Zahlen. Ja, aber genau das eben anbieten zu können im Alltag stellt Ärztinnen und Ärzte vor eine besondere Herausforderung.
Korrekt. Erlebe ich auch in den Trainings. Ja, ich würde ja reden, aber ich habe nicht die Zeit dazu. Ist übrigens berufsunabhängig, egal welcher Berufsgruppe im Gesundheitsbereich. Nochmal, da komme ich mit den Zahlen. Also meine Erfahrung bestätigt es und die internationalen Studien bestätigen es. Effektive Kommunikation erspart mir Zeit. Zugegebenermaßen 10%, 10-12%, das ist nicht viel. Nur es kostet nicht länger. Und ich werde aber damit um 30% effektiver in meiner Botschaft. Das heißt, ich kann um 30% das, was wichtig ist an Information, dass der Patient auch Entscheidungen im Sinne seiner Gesundheit treffen kann, Stichwort Adherence, Compliance, kann ich um 30% besser verankern. Darum ist für mich Kommunikation ein Need to have und kein Nice to have, wie ich es auch zu Beginn gesagt habe.
Zusammenfassend, was ist Ihrer Meinung nach besonders wichtig für ein gutes Patientengespräch? Was ist der Schlüssel für den Erfolg?
Zusammenfassend sage ich, es sind 3 Punkte. Erstens, kein Kommunikationsergebnis ohne Beziehung. Das sage ich jetzt nach über 20 Jahren Trainingserfahrung. Die Ebene der Beziehung schafft die Basis für Vertrauen. Das heißt, ich brauche für jedes Kommunikationsergebnis mal als Basis, als Fundament, wie von einem Haus, Vertrauen. Und Vertrauen schaffe ich über die Ebene der Beziehung. Und übrigens, da kommt es nicht darauf an, wie lange das Gespräch dauert. Ich habe vor kurzem Triage in der Pflege trainiert. Ein durchschnittliches Triagegespräch in der zentralen Notaufnahme, in der Erstaufnahme dauert 2 Minuten. Auch hier muss man mal die Ebene der Beziehung herstellen, um dann den Fragenkatalog durchzugehen. 2. Punkt. Fragen stellen statt unterbrechen und gleich erklären. Wir sind gerade in der Medizin sehr, sehr rasch mit viel Information, mit viel Erklären und viel Begründen. Fragen Sie stattdessen, vor allem zum Einstieg, zu Beginn, Gesprächseinstieg, eine Frage stellen. Und der 3. Punkt, damit würde ich auch meinen Punkt machen, damit ich auch schlüssig bin, weniger ist oftmals mehr. Wir überfluten Patienten mit Information, weniger ist oftmals mehr.
Frau Magister Blumenkron, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Ich danke für die Einladung. Schönen Tag noch.
Sie hörten einen Ärztekrone-Podcast. Mehr Informationen auf medmedia.at/podcast.